Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem 17. Dezember, der Sabbat vor Weihnachten. Und allein die Lieder, die wir heute gesungen haben in der ersten und auch hier zu Beginn der zweiten Stunde, deuten darauf hin, dass wir heute das Thema Jesu Geburt im Fokus haben werden. Heute werdet ihr eure Bibeln brauchen. Wir werden immer wieder von einem Kapitel ins andere blättern. Von daher haltet bitte eure Bibeln parat. Jetzt nicht direkt von Anfang an, aber irgendwann werdet ihr merken, dass wir die eine oder andere Stelle gemeinsam lesen wollen. Es ist ganz interessant, ich möchte etwas vor meiner Predigt zum Gesamtkontext der Erzählung in den vier Evangelien über die Geburtserzählung Jesu Christi mitteilen. Spannenderweise das, was wir jedes Jahr bei Weihnachten predigen, bezieht sich auf zwei Evangelien, auf Matthäus und auf Lukas. Das ist ganz interessant, dass Markus und Johannes sich mit dem Thema die Geburt Jesu Christi überhaupt nicht befassen, zumindest nicht direkt. Bei Markus beginnt die Geschichte Jesu Christi mit seiner Taufe. Das heißt, Markus hat einen ganz klaren Fokus vor Augen, die letzten dreieinhalb Jahre Jesu Christi. Und diese Zeit, diese messianische Zeit, die Jesus Christus angekündigt hat, beginnt mit der Taufe am Jordan. Und das ist so die Geschichte von Markus 1. Johannes geht sogar noch weiter zurück. Er prägt diesen Begriff vom Logos. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er geht noch weiter zurück und erzählt die Geschichte der Schöpfung, sogar die Zeit vor der Schöpfung, wo Gott im Mittelpunkt des gesamten Universums einen Plan ausgeheckelt hat und in diesem Plan war vorgesehen, dass sein Sohn auf die Welt kommen wird. Und der Sohn kam auf die Welt und kam unter den Seinen, steht sinngemäß, und die Seinen haben nicht erkannt. Das heißt, Markus und Johannes beschäftigen sich mit dem großen Bild der Messianität Jesu Christi. Matthäus und Lukas sind ein bisschen genauer. Die beschreiben die ganze Geschichte detaillierter. Gott sei Dank machen sie das, weil wenn sie es nicht getan hätten, hätten wir heute keine Krippenspiele gehabt. Wir hätten auch eine Menge Bilder und Motive für Kinderanspiele oder Sonstiges nie gehabt. Sie liefern uns einfach diesen Stoff, den wir brauchen, um heute uns an die Geburt Jesu Christi zu erinnern. Ich habe die Geschichte der Geburt Jesu Christi oft durch die Lesebrille eines Kindes gesehen, als Kind, ja, später auch als Jugendlicher. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, wenn man diese zwei Berichte aus Matthäus und Lukas Evangelium als Historiker oder als Soziologe liest, entdeckt man da ganz interessante Geschichten. In der Geschichte Jesu Christi ist praktisch die komplette Pyramide von oben, ganz oben, bis ganz unten abgedeckt. Die soziale Pyramide des Römischen Reiches. Ganz oben steht der Kaiser Augustus, zu dessen Zeit Jesus Christus geboren wird. Und dieser Kaiser ist explizit erwähnt. Wenn dieser Kaiser damals nicht auf die Schnapsidee gekommen wäre, die Leute mal sich dort einschreiben zu lassen, wo sie geboren wird, damit seine Steuereinnahmen steigen sollen, die Idee war nicht keine Schnapsidee, ja, es war eine gute Idee aus politisch-wirtschaftlicher Sicht, hätten wir keine Geburt Jesu Christi in Bethlehem gehabt. Jesus wäre in Nazareth geboren. Nur er steht 800 Jahre vor seiner Geburt in Maleachi, 600 Jahre vor seiner Geburt in Maleachi, dass er in Bethlehem geboren wird. Und ich bin mir sicher, Augustus kannte diesen Text in Micha überhaupt nicht. 5 Kapitel 1. Das war überhaupt, er hat nicht den Text in Micha 5, 1 gelesen, hat gesagt, ah, okay, der Prophet damals vor 600 Jahren hat das und das geschrieben. Was muss ich mir jetzt ausdenken, damit dieses Kind, nee, die Dinge sind einfach einen ganz zufälligen Lauf, praktisch haben einen zufälligen, in Einführungsstrichen, zufälligen Lauf genommen. Es ist nicht nur der Augustus da. Es ist auch Herodes da und Herodes ist die Nummer zwei. Er ist nicht die zweite Geige im Römischen Reich, aber in der Provinz Judäa, spielte Herodes eine ganz wichtige Rolle. Und man könnte sagen, naja, es reicht, die politische Ebene ist abgedeckt. Aber nein, Matthäus und Lukas gehen weiter und sagen, nein, 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 es geht nicht nur um die politische Riege, sondern es gibt neben den Königen, neben den Monarchen, das war damals die Nummer eins in der Pyramide der damaligen Gesellschaft im Römischen Reich, da sind in Judäa noch die Schriftgelehrten. Das sind die Leute, die Ahnung haben von den Schriften. Die sind auch erwähnt. Ja, sie haben Herodes erklärt, was in Micha Kapitel 5, Vers 1 steht. Haben keinen krummen Finger gerührt, um diese 11 Kilometer zu Fuß mal zurückzulegen und tatsächlich zu gucken, was für ein Kind in Bethlehem geboren ist. Aber auf jeden Fall, sie haben es gewusst. Und die sind da. Die sind erwähnt. Und man könnte sagen, naja, das ist ein negatives Bild, was von den Schriftgelehrten und von dieser religiösen Kaste da gemalt wird. Nein, ist es nicht. Es wird auch die Geschichte von Zacharia und von Elisabeth beschrieben. Als Maria checkt, dass sie schwanger wird und dass ihre Tage nicht mehr ausgeblieben sind, sie rennt nicht zu Josef und spricht mit ihm drüber. Zu wem geht sie denn hin? Sie geht zu ihrer Cousine. Natürlich, Frauen bereden solche Sachen nicht mit Männern, sie bereden sie mit anderen Frauen. Ganz normal. Vor 2000 Jahren war das so, heute ist nicht viel anders. Die hat mit Elisabeth gesprochen und ihr Mann war Zacharia und der war ein Levit. Und der hatte ausgerechnet in dieser Zeit Dienst im Tempel gehabt. Und da, wenn man denken würde, okay, Augustus ist da, Herodes ist da, sind auch die Priester und die Schriftgelehrten und die Leviten, das reicht. Nein, die Bibel geht weiter und erzählt uns in einem Nebensatz die Geschichte von einem Mann, der eine Herberge besaß. Natürlich war er nicht unbedingt auf dem Niveau der Schriftgelehrten und den Pharisäer, aber er war im mittleren Segment. Immerhin hatte dieser Mann eine Herberge gehabt. Und die war leider voll und er hat nicht erkannt, dass wenn er an dieser Nacht ein Zimmer diesen Leuten gegeben hätte, wahrscheinlich würde die Geschichte anders von ihm erzählen, als wenn er das nicht getan hätte. Er hat es nicht getan. Und dann sagt man, okay, reicht. Nein, die Bibel geht weiter und erzählt uns über die Hartz-IV-Empfänger, Entschuldigung, über die Leute, die wirklich ganz, ganz unten sind. Und das sind nicht, jetzt mein Vergleich war nicht gut, Entschuldigung, das sind so die Außenseite einer Gesellschaft. Und da sind die Hirten. Keiner wollte mit den Hirten was zu tun haben, weil sie immer gestunken haben. Und keiner hatte Lust, mal mit den Hirten eine nähere Beziehung zu haben. Und ausgerechnet diese Hirten, die nach Schafe stanken, sind diejenigen, die Jesus Christus im Stall als erste Besucher haben. All das sind Bürger des Römischen Reiches. Mit anderen Worten, Matthäus und Lukas erzählen eine Geschichte für eine Zielgruppe, die im Römischen Reich unterwegs ist. Sie beginnen mit Augustus und schließen mit den Hirten ab. Und zwischen Augustus und den Hirten sind alle gesellschaftlichen Schichten damals bekannt im Judäa und im Römischen Reich vorhanden. Es gibt eine Ausnahme. Und über diese Ausnahme werden wir heute lesen. In Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Ich lese auch noch Vers 10 dazu. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. diese Leute, die Bibel sagt nicht, dass sie zu dritt waren. Es kann sein, dass sie zu fünft oder zu zweit gewesen sind. Sie haben drei spezielle Geschenke Jesus Christus gegeben. Und aufgrund der drei unterschiedlichen Geschenke ist die spätere Theologie auf die Idee gekommen, dass es zu dritt, dass diese drei Weisen aus dem Morgenland zu dritt unterwegs waren. Das wissen wir nicht. Sie haben drei Geschenke Jesus gegeben. Und es geht in dem biblischen Bericht um die Geschenke und nicht um die Anzahl der Weisen. Wie auch immer, diese Leute passen überhaupt nicht in den Kontext des römischen Imperiums. Sie kommen außerhalb, aus diesem kulturellen Kreis. Allein mal über sie zu predigen, ist eine herausfordernde Geschichte. Ich kann nur nebenbei etwas sagen, immer mehr und Theologen behaupten tatsächlich, dass diese Leute aufgrund von Daniel und seinen Einfluss in Babylonien und später in Persien, in Medo-Persien, und aufgrund dessen, dass in Babylonien so viele Juden unterwegs waren, nicht viele sind mit Nehemia und Ezra zurückgekommen, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Viele sind dort geblieben und sie haben sich mit dieser Thematik des Alten Testamentes und der alten messianischen prophetischen Geschichten aus dem Alten Testament befasst, dass diese Leute sich ein Stück von dieser Auseinandersetzung, innerjüdische Auseinandersetzung, abgeschnitten haben und sich tatsächlich mit der Thematik, wer ist Jesus, wer ist der zukünftige Messias, von Jesus war nicht die Rede, wer ist der zukünftige Messias und was bedeutet dieser Stern, der da in 4. Mose 22 beschrieben ist, welche Bedeutung hat das Ganze? Diese Leute kommen nach Bethlehem und verbringen eine lange, lange, lange Zeit, sind unterwegs und bringen drei Geschenke Jesus Christus. Und über diese drei Geschenke möchte ich heute mit euch kurz sprechen. Das erste Geschenk ist Gold. Und ich frage mich, was ist das für ein Geschenk? Wie haben sie das verpackt? In welcher Form haben sie Gold geschenkt? Wenn ich heute Gold schenken würde, es ist entweder in der meiner Frau oder jemand anderen, es ist entweder Schmuck da, verarbeitet. Das wissen wir nicht. Eins wissen wir aber, und da steht in 1. Könige, Kapitel 10, Vers 10, 1. Könige, Kapitel 10, Vers 10, dass Gold nicht jedem geschenkt wurde. Es war ein ganz spezielles Geschenk in einem ganz speziellen Setting, in einem ganz speziellen Kontext. Und es steht hier in 1. Könige, Kapitel 10, Vers 10 folgendes. Und sie, es ist die Königin von Saba gemeint, gab dem König, es ist Salomo gemeint, 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Und es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Heute kann ich jedem, wenn ich will, wenn ich möchte, wenn ich das Geld habe, jedem eine goldene Kette schenken oder einen Ring. Heute waren die Geschenke mehr oder weniger gesellschaftlich fixiert. Und es gab Geschenke, die nur einem König gebühren waren. Und das macht die ganze Geschichte der Weisen aus dem Morgenland noch interessanter, wie sie sich vorbereitet haben auf die Begegnung mit diesem kleinen Kind. Und das erste Geschenk, was hier erwähnt wird, in Matthäus Kapitel 2, Vers 11, ist Gold. Es geht nicht nur um um den Wert des Geschenks. Wir wissen nicht, wie viel Zentner Gold sie im Geschenk haben. Das steht nicht im Mittelpunkt der Thematik, die hier aufgeworfen wird von Matthäus. Es geht vielmehr darum, dass hier durch das Geschenk eine Botschaft dem Leser vermittelt wird. Diese drei Männer, sagen wir mal so, dass sie drei waren, ja, diese Männer haben erkannt, dass dieses Kind ein König ist. Und deswegen haben sie ihm Gold geschenkt. Was bedeutet, das ist die Frage, die mich jetzt beschäftigt, was bedeutet, dass Jesus Christus König ist? Für Herodes war diese Botschaft, dass ein neuer König geboren wird in Bethlehem, eine Bedrohung. Pilatus hat ein Schild bei der Kreuzigung Christi angebracht und auf dem Schild stand drauf König der Juden. Die Pharisäer waren stinksauer und die Schriftgelehrten und haben gesagt, du musst schreiben, der vermeintliche König der Juden. Und Pilatus war auch genervt von denen und sagte, das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und so ist Jesus Christus gekreuzigt worden. Das heißt, der Schatten des Königreichs, ich spreche bewusst vom Schatten, hing über sein Haupt von seiner Geburt bis zu seinem Tod über. Und sowohl am Anfang als auch zum Schluss war die Idee, dass Jesus Christus König ist, eine bedrohliche Botschaft. Für Herodes, weil es um einen Konkurrenzkampf ging, für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer zum Schluss war auch eine große Bedrohung, weil das ein Affront gegen ihre eigene Machtposition in Judäa gewesen ist. Was bedeutet, dass Jesus Christus König ist? Wir leben in einer Demokratie. Und ich sage Gott sei Dank. Es gibt ein paar Monarchen in Europa, die haben eher eine repräsentative Funktion. Dieses Jahr ist die Königin Elisabeth II. Verstorben. Und als ich die Beerdigung oder Auszüge aus der Beerdigung mir angeschaut habe, das ist wirklich etwas ganz Pompöses. Ja. Die Engländer stehen drauf. Das ist ihr gutes Recht. Deutschland hat vor ungefähr 100 Jahren seinen letzten Kaiser verloren. Und in Deutschland leben wir in einem demokratischen Setting. Ich frage mich, ob dieses Bild von Jesus Christus als König nicht ein veraltetes Bild ist. Oder Jesus Christus als König, ähnlich wie in England, ist nur erfüllt eine repräsentative Funktion. Er ist da und winkt bei bestimmten Anlässen und irgendwann ist er aber weg in seinem Palast. So leben viele Menschen. Auch viele Christen haben genau dieses Bild von Jesus Christus. Der König, der da ab und zu mal am Balkon erscheint, winkt und dann ist er weg. Und das Volk darf weiterleben, so wie es immer getan hat. In der damaligen Zeit, in der damaligen Welt bedeutete ein König zu sein, dass das ganze Volk auf dieses König hin ihre Augen gerichtet hat und hingebeamt hat. Es war eine Abhängigkeit vom König. Wenn der König stirbt, geht es dem ganzen Volk schlecht. Steht in Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Im Jahr, als der König Usia starb, habe ich den ewigen König im Universum gesehen. Warum? Weil die Menschen damals sehr stark abhängig von dem König gewesen sind. Das war die Krankenversicherung, das war die Lebensversicherung, das war die politische Versicherung, der König war alles. Welche Bedeutung hat für uns heute, dass Jesus Christus unser König ist? Weniger eine politische, eher eine persönliche. Inwiefern ist mir bewusst, am Ende des Jahres 2022, dass ich von Jesus Christus abhängig bin? Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. Zuerst war die Corona-Krise, jetzt ist der Krieg in der Ukraine. Und für viele Leute ist das, was momentan in Europa passiert, eine große Bedrohung. Manche beschworen die guten alten Zeiten, andere träumen von einer Zukunft, von der sie keine Ahnung haben, ob sie so sein wird oder nicht. Und all das offenbart eine Menge Ängste. Diese drei Männer sagen, wenn wir akzeptieren würden, dass sie annehmen, dass sie drei waren, ja, diese Weisen aus dem Morgenland haben eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen über Jesus Christus, noch bevor sie ihn gesehen haben. Sie haben die Geschenke nicht kurz in Jerusalem gekauft, im Galeria-Kaufhof. Die Geschenke haben sie schon da in Mesopotamien, in Babylonien vorbereitet. Und die haben sie gut überlegt, die haben Gedanken darüber gemacht, was schenken wir diesem Kind? Und die vorbereiteten Geschenke zeigen ihre Haltung. In erster Linie war Jesus Christus ein König für sie. Und sie wollten ihre Anbetung zum Ausdruck bringen, haben sie gemacht. Und gleichzeitig haben sie aber deutlich gemacht, wir wollen von diesem Jesus in eine bewusste Abhängigkeit leben. Er ist unser König. Mit Augustus haben wir nichts am Hut. Aber sie hatten sicherlich in ihrem Land ihren eigenen König. Trotzdem konnten sie unterscheiden zwischen einem weltlichen und einem himmlischen König. Die Jünger Jesu Christi haben diese Lektion 3,5 Jahre nicht kapiert. Bis zum Schluss dachten sie, Jesus Christus wird auf den Thron Davids einsteigen. Und diese drei Männer, bevor Jesus Christus noch geboren wurde, haben verstanden, wer ist Jesus und warum ist er ein König und was für ein König er ist. Sie haben ihm auch Weihrauch geschenkt. In 2. Mose Kapitel 30 lesen wir Folgendes. 2. Mose Kapitel 30, die Verse 34 bis 36. Ich werde sogar bis 37 lesen. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, von einem so viel wie vom anderen. Und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst der Salbenbereiters, gesalzen, rein, zum heiligen Gebrauch. Und du sollst es zu Pulver stoßen, und sollst etwas davon vor die Lade mit dem Gesetz in der Stiftshütte bringen, das Allerheiligste, wo ich dir begegnen werde, und es soll euch ein Hochheiliges sein. Aber solches Räucherwerk sollt ihr für euch nicht machen, sondern es soll dir als dem Herrn geheiligt gelten. Eins der ersten Rezepte, wie Weihrauch hergestellt wird. Mit einer ganz klaren Einschränkung. Es ist nur für einen heiligen Gebrauch da und nicht für den Privatgebrauch. Und eins der wichtigsten Komponente des Weihrauchs, was jahrhundertelang im jüdischen Kontext gebraucht wurde, war dieses eine Element. Weihrauch. Welche Bedeutung hat den Weihrauch im Kontext der Jesu Geburt? Wir haben gesehen, dass Gold steht für seine Stellung als König. Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 17 erfahren wir etwas über Jesus, über den auferstandenen Jesus Christus, was für uns auch als siebenten Tags Adventisten heute sehr, sehr wichtig ist, nämlich Jesus als der hohe Priester. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Keiner durfte ins Allerheiligste einfach so reinspazieren. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr dort mit seinem Räucherwerk erscheinen. Und in diesem Räucherwerk war Weihrauch drin. Ich frage mich, welche Bedeutung und welche Rolle spielt Jesus Christus als hoher Priester in meinem Leben? In der damaligen Welt, in der Welt der Weisen aus dem Morgenland, war der König oft auch der oberste Priester in seinem Land. In Israel wurden diese zwei Aufgaben voneinander getrennt. Bevor die Vereinigten Staaten von Amerika im 17. Jahrhundert eine Trennung zwischen Staat und Kirche vorgenommen haben in ihrer Verfassung, hunderte, tausende Jahre davor in Israel waren die zwei Aufgaben voneinander getrennt. Der König war zuständig für die politischen Aufgaben, der Priester, die Priester und der Hohepriester zuständig für die geistlichen Aufgaben. Jesus Christus ist der einzige König, der auch diese priesterliche Rolle einnimmt, aufgrund seiner Stellung. Und er ist kein Priester, sagt der Hebräerbrief, der in ein von Menschen gemachtes Tempel reingeht. Das war nicht die Aufgabe Jesu Christi, sondern er geht in einen Tempel hinein, wo er sich jeden Tag für deine und für meine Sünden einsetzen kann. Eine wichtige Botschaft, und diese Botschaft wird in Markus Kapitel 15, Vers 38 sehr deutlich beschrieben. Ich lese den Text nicht, aber könnt ihr euch den Text gerne notieren. Als Jesus Christus gestorben ist, ist der Vorhang, der das Heiligste von aller Heiligste trennte, ist durch die Mitte gerissen worden. Und das war ein deutliches Signal nach außen, dass von nun an, nach der Kreuzigung Christi, nach seinem Kreuzestod, braucht der Mensch keine Priester, keinen Mittler im Umgang mit der Sünde. Der Mensch darf frei zu Gott hin durch Jesus Christus. Für uns heute ist das ganz normal. Für die Menschen, die vor der Geburt und vor der Kreuzigung Jesu Christi gelebt haben, war die Frage nach der, wie gehe ich mit meiner Sünde um, eine ganz umständliche Geschichte gewesen. Sie haben geopfert, sie haben getan, sie waren involviert in einem Ritual und sie waren immer abhängig von einer bestimmten Gruppe, von den Priestern und wussten, ohne diese Gruppe funktioniert die Lösung meiner Probleme mit der Sünde überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was diese drei weisen Männer in Babylonien gelesen haben. Ich weiß nicht, was sie verstanden haben. Das weiß ich nicht. Eins verblüfft mich aber, wenn ich Matthäus 2, 11 lese. Diese Leute haben nicht nur verstanden, dass Jesus König ist, sondern sie haben seine priesterliche, himmlisch priesterliche Rolle begriffen. Lange bevor viele Juden begreifen konnten, was es heißt, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist. Paulus ist wahrscheinlich der Autor des Hebräerbriefes und der argumentiert in diesem Hebräerbrief, das ist eines der kompliziertsten Texte im Neuen Testament, von der sprachlichen Ausdrucksweise her, versucht diesen Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, zu begreifen und zu verstehen, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist. Anscheinend haben viele das nicht für sich wahrgenommen und verstanden. Das dritte und das letzte Geschenk ist die Myrrhe. Über die Myrrhe können wir zwei Texte lesen, einmal Markus Kapitel 15, Vers 23. Markus, Kapitel 15, Vers 23. Jesus Christus hing am Kreuz und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Das ist die eine Stelle. Und die andere Stelle, wo die Myrrhe vorkommt, ist Johannes 19, 39. Johannes 19, Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Und ich lese weiter, damit man verstehen kann, wieso sie Myrrhe und Aloe gebraucht haben. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentüchern mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Und dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Die Weisen aus dem Morgenland haben zu allerletzt Jesus auch Myrrhe geschenkt. Noch bevor seine Mutter Maria verstehen konnte, welche wichtige Aufgabe ihren Sohn zu erfüllen hat, nämlich sich freiwillig für die Sünden der ganzen Menschheit zu opfern, haben die Weisen aus dem Morgenland durch die Myrrhe ein Hinweis gegeben, dass dieses Kind eines Tages sterben wird. Es ist ein König, aber es ist ein leidender König. Dieses Kind ist ein hoher Priester, aber es ist ein hoher Priester, der in allen seinen Brüdern mitleiden musste, damit er verstehen kann, was sie selbst erfahren. Die leidende Komponente des Erlösers haben die Weisen aus dem Morgenland erkannt. Deswegen haben sie ihm Myrrhe geschenkt. Ich komme nochmal auf die Pyramide, die ich am Anfang euch geschildert habe. Augustus, naja, er hatte nur Steuereinnahmen im Kopf. Herodes, seine Knie haben gezittert, als er das Wort König gehört hat. Ein neugeborener König. Angst vor der Konkurrenz. Die Schriftgelehrten, sie wissen alles, aber ihr Wissen ist hier oben. Erreicht nicht ihr Herz. Der Besitzer der Herberge, ein Pragmatiker. Es gibt keinen Platz. Alle Zimmer sind besetzt. Es bleiben die Hirten. Sie haben verstanden, dass etwas passiert, weil sie den Engelchor gesehen und gehört haben. Die einzigen, die ein tiefes Verständnis über die Persönlichkeit Jesu Christi, nicht nur kognitiv hatten, sondern auch rein praktisch durch die drei Geschenke an den Tag gelegt haben, sind die Ausländer gewesen. Die Heiden. Die Heiden. Die Einzigen. Sie sind die Einzigen, die erkannt haben, dass Jesus Christus ein König ist. Sie sind die Einzigen, die erkannt haben, dass er eine priesterliche Funktion erfüllen wird. Und sie sind die Einzigen, die ähnlich wie Jesaja im Kapitel 53 in Jesus Christus den leidenden Knecht gesehen und erkannt haben. Drei Geschenke mit einer wichtigen Symbolkraft. Josef und Maria haben diese Geschenke auf jeden Fall gebraucht. Und jetzt kommt die pragmatische Bedeutung von Geschenke, weil ich als Mann ein bisschen pragmatisch angehaucht bin. Auch bei Geschenken. Nicht lange Zeit, nachdem die drei Weisen Bethlehem verlassen haben, kam ein Engel in der Nacht zu Josef. Haben gesagt, Josef, hier in Judäa wird schwierig. ihr müsst weg. Und ähnlich wie Abraham, ähnlich später wie Josef und viele anderen, der Weg ging nach Ägypten. Nur in Ägypten 4 Jahre, so denkt man in etwa, die Kirchengeschichtler sind der Meinung, 4, 5 Jahre haben Josef und Maria in Ägypten gelebt. Um da Geld auf dem Konto zu haben und eine Visa oder Mastercard in der Tasche zu haben, du brauchst Geld. Und anscheinend waren die 3 Weisen aus dem Morgenland so spendabel, dass das Gold, den Weihrauch und die Myrrhe, die sie der Familie geschenkt haben, ausreichend genug, damit Josef und Maria die erste Zeit in Ägypten finanziell gut überbrücken können. Nichtsdestotrotz haben diese 3 Geschenke eine geistliche Bedeutung, auch für mich, für uns heute, für meinen Alltag. Inwiefern verstehe ich meine Abhängigkeit zu Gott, zu Jesus Christus? Ist er mein König? Wie gehe ich mit meiner Schuld um, mit meinen Sünden? Begreife ich, dass Jesus Christus mein Priester ist? Und bei aller Niedlichkeit und Schönheit von Weihnachtsgeschenke und Krippe, Kinderkrippe und so weiter, sehe ich in diesem kleinen Kind auch den leidenden Messias, der für meine Sünden freiwillig gestorben ist. Die Männer aus dem Osten haben das verstanden. Sie haben es nicht nur hier begriffen, sondern sie haben die ganzen Strapazen, eine lange Reise nach Judäa, nach Jerusalem und später nach Bethlehem auf sich genommen. Sie waren bereit, proaktiv zu handeln. Und ich glaube, das ist die weihnachtliche Botschaft für mich, für uns heute. Es geht nicht nur darum zu erkennen, wer Jesus Christus ist, sondern auch proaktiv dieses Wissen umzusetzen. Und das ist mein Wunsch für uns alle. Angesichts der kommenden besinnlichen Feiertage und Weihnachtszeit. Gottes Segen dabei.